Traditionelles Vedanta. Antworten auf existenzielle Fragen.
Also es geht um Gunas und Ziele. Das heißt also, was ist ein Ziel? Na, wichtig. Ja, Berufe. James hat das jetzt auch nicht beschrieben, aber ich habe mich ja lange mit Betriebswirtschaftslehre beschäftigt. Da ging es auch immer um Entscheidungstheorie und sowas. Ein Ziel ist ein gewünschter Zustand in der Zukunft, oder zumindest kann man ihn so sehen. Ja, also man hat eine Vorstellung, wie etwas, mit dem man jetzt nicht zufrieden ist. Das hängt normalerweise damit zusammen, wie das in der Zukunft sein sollte. Ja? Also in so einer Vorstellung eines Zustandes in der Zukunft. Ja, und wenn ich eben so ein Ziel habe, so eine Vorstellung von dem, was in der Zukunft sein wird, dann ist es natürlich ja an die Gunas auch gekoppelt. Und hier wird jetzt genauer untersucht, welche Zusammenhänge da bestehen. Ja, ich habe auch hier wieder versucht, das ein bisschen ja kompakter auszudrücken. Und ja, auch in dem ersten Satz kommt das zum Ausdruck. Die Welt, von der du Ergebnisse erwartest, ist ein komplexes, dynamisches, rückgekoppeltes, durch die Gunas gesteuertes System. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu erläutern. Aber wir können ja mal überlegen, was ist die Welt für uns? Ja? Die Welt sehen wir als normale, weltliche Menschen, als etwas, was uns alles gibt, was wir uns wünschen. So wie wir das, wie das als Kind war. Ja, da hatten wir im hauptsächlichen Hunger. Dann wollten wir halt von unserer Mutter Milch. Ja? Und ansonsten hatten wir ein großes Schlafbedürfnis. Und wir wollten in Ruhe schlafen. Ja, das waren zwei grundlegende Bedürfnisse. Und typischerweise hat die Mutter das irgendwie alles erfüllt. Ja, mit der Zeit, mit dem Wachstum, werden die Wünsche halt komplexer. Und dann irgendwann sind es eben, ja, noch Geschwister, Freunde und andere Dinge, an die wir Wünsche haben. Ja, die sollen halt richtig spielen mit uns, sollen uns das richtige Essen geben und was Kinder heutzutage, die haben ja, glaube ich, dann irgendwelche Handys ja auch sehr früh und was die noch alles haben wollen. Auf jeden Fall entwickeln sich diese Wünsche und damit auch die Vorstellung der Welt, die uns unsere Wünsche erfüllen soll. Ja. Und es kann sein, dass wir da keine so genaue Vorstellung darüber haben, was Welt für uns bedeutet. Und das ist alleine schon ja eine wichtige Sache, weil wenn das halt nur so eine Wolke ist, eine unhinterfragte Wolke, nur meine Wünsche im Vordergrund stehen, dann erzeugt es halt so eine Enge, ja. Eine Enge und eine ja auch ein Druck, ja, weil ich habe die Wünsche und ich möchte die erfüllt haben, aber ich weiß gar nicht so genau wer und wie, ja, und es kann halt sein, dass ich dann herumirre in gewisser Weise und nur Schuldige suche, die meine Wünsche nicht erfüllen, und das ist ein frustrierender Zustand. Ja, also die Welt ist hier ein komplexes, dynamisch, also komplex bedeutet, es ist nicht so genau durchschaubar. Ich weiß nicht ganz genau, wer meine Wünsche erfüllt und wie die Ergebnisse meiner Wünsche zu mir kommen. Ja, das ist ein vielschichtiges Gebilde. Ist auf jeden Fall nicht irgendwie so ein einfaches, kastenförmiges Gebilde, das schwarz-weiß ist und ich das sofort auch ohne Nachdenken erkenne, typischerweise ist die Welt, in der wir leben, eine komplexe. Ja? Das heißt also, und man sagt ja auch, es wird alles irgendwie noch komplexer. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen auch erlebt. Die Devaki war ja nicht da und dann hatte ich noch das Handy vom Center, mein eigenes Handy und dann ein Computer. Da kommen ja Nachrichten rein über Facebook und WhatsApp und E-Mail, verschiedene Posteingänge von E-Mails und alles macht Bing Bing und verschiedenste Klingeltöne und Nachrichtentöne und so weiter. Und es ist halt nicht so genau durchschaubar. Ja.
Man kann es abstellen.
Man kann es auch ignorieren. Ja. Kannst du ignorieren. Aber wenn du natürlich dem gerecht werden willst und da auch Vorstellungen hast davon, ja, dass dem gerecht zu werden, weil du damit eben einen Wunsch verbindest, der damit zusammenhängt, dann ist es nicht so einfach. Ja. Okay, also komplex und dynamisch bedeutet auch, es verändert sich ständig. Ja, das ist mal so, mal so. Ja, man kann sich vorstellen, saisonale Schwankungen hier im Yoga-Center. Im Sommer ist alles ein bisschen ruhiger. Wenn es aber kälter und dunkler wird, dann kommen die Leute, ich brauche irgendwas, mir fehlt irgendwas. Und ich mache mal lieber einen Yoga-Kurs, wird es halt ein bisschen voller. Ja. Und genauso das Wetter ist unter ständiger Veränderung. Menschen auch. An einem Tag war jemand gut gelaunt, und am nächsten Tag schlecht gelaunt und verhält sich ganz anders uns gegenüber. Ja. Mag niemand, oder? Aber es ist halt so. Ja, und dann noch rückgekoppelt. Ja, Rückkopplung bedeutet ja, dass kann man auch jetzt auf verschiedene Arten auffassen, aber hier soll es halt bedeuten, ich bin daran irgendwie beteiligt. Ich gebe ja etwas hinein, spreche mit anderen oder wünsche mir etwas oder schreibe E-Mails oder so etwas und dann kommt was zurück. Und so geht das immer hin und her. Ja, und wenn ich mir halt dieser Verbindungen jetzt zwischen mir und der Welt nicht bewusst bin und dann auch noch der, man könnte das jetzt noch komplexer machen, wenn ich jetzt ein paar Freunde habe und dann könnte ich auch noch Rückkopplung zwischen denen sehen, wenn ich jetzt nur mit dem einen spreche, die dann wieder sprechen und dann erst mit dem anderen, dann können sich Dinge, Meinungen völlig verändern, ja, durch Interaktion in diesem System. Ja, und in so einer Welt bewegen wir uns, die natürlich irgendwie durch, man kann es auch personell sehen, hauptsächlich irgendwelche Menschen, mit denen wir es zu tun haben, ja, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, Kunden, wer auch immer es ist, die, wenn man dem jetzt Gesichter geben will, weil typischerweise interagieren wir ja mit Menschen irgendwie, oder? Oder auch mit irgendeiner anonymen Gruppe, wenn ich jetzt irgendwie im Internet stärker aktiv bin, was weiß ich, dass ich dann Videos mache. Aber ich möchte natürlich dann auch irgendwie mit denen interagieren. Also irgendwie trete ich dann in Kontakt mit denen über E-Mails. Okay, und dieses System, in dem wir uns bewegen, ist, das ist hier die These, ist durch die Gunas irgendwie beeinflusst. Ja, das heißt also, die Welt verändert sich. Das hatten wir auch schon gesagt, das haben wir auch schon öfter gesagt, je nachdem beispielsweise, wie das Wetter ist. Ja. Die Tage war es ja mal irgendwann trübe, verändert sich, dann ist die Kombination der Gunas anders. Und wenn es halt hell, klar ist, so wie heute, nicht zu warm, dann ist es eigentlich sehr fördert Sattva. Ja, wenn es halt kalt und dunkel ist, nass, ist halt mehr Tamas. Ja, und so sind also die Gunas im Großen und Ganzen aktiv, aber natürlich auch ja im Kleinen auf unseren Geist. Und das ist ja das, was jetzt hier im Vordergrund steht. Ja. In deinen geistigen Instrumenten muss sich die angemessene Guna oder Guna ist, glaube ich, eigentlich der angemessene Guna zur richtigen Zeit manifestieren. Ich bin da noch nicht so ganz einheitlich, wie man das denn transferiert ins Deutsche, das Geschlecht, wenn du erfolgreich sein willst. Das heißt also, es ist wichtig, dass in unseren geistigen Instrumenten ein bestimmtes Guna vorherrschen muss, je nachdem, was wir gerade bewirken wollen. Ja? Wenn es Abend wird, irgendwas zwischen 10 und 12, je nachdem, wann wir zur Ruhe kommen wollen, welches Guna finden wir dann gut?
Tamas,
wenn wir zur Ruhe kommen wollen. Es gibt ja auch dann die Menschen, die dann irgendwie nach durcharbeiten, die wollen dann nicht Tamas haben, sondern die wollen dann halt am besten auch noch Sattva und Rajas, oder der Party feiern will, der braucht halt Rajas. Nicht so viel Sattva, weil sonst wird er vielleicht merken, dass vielleicht nicht so gesund ist, aber okay, also es gibt unterschiedliche Anforderungen und wir brauchen halt das passende Guna für das, was wir gerade vorhaben, was unser Ziel ist. Ja, morgens brauchen wir dann eine Portion Rajas, um aus dem Bett zu kommen, in die Gänge zu kommen und am besten dann irgendwann auch schnell Sattva, damit wir halt konzentriert sind, unsere Aufgaben erledigen können und so weiter. Gut. Wenn der Druck von Rajas dich zu früh handeln oder Tamas dich zu lange abwarten lässt, sind die Chancen auf ein günstiges Ergebnis gering. Ja, also Rajas bedeutet eben so eine Tendenz, schneller zu reagieren, als es eigentlich angemessen ist. Ja, also beispielsweise, ich merke das immer so bei, wenn Mantras singt, ja, Mantras, insbesondere je größer die Gruppen sind, desto schwieriger ist es. Wenn man jetzt vorne mit Harmonium ist, dann muss man immer den Einsatz zur richtigen Stelle haben. Ja. Und Rajas, wenn du zu Rajas bist, dann bist du halt immer, ich setze halt zu früh ein. Ja. Tamas würde bedeuten, immer so leicht zu spät. Und dann entsteht dann so ein, wenn ich halt zu früh oder zu spät bin, entsteht so ein, kein harmonisches Gebilde bei dieser Musik. Oder wo gibt's das noch? Also zu schnell reagieren. Wenn du beispielsweise, wenn eine E-Mail reinkommt, die du beim ersten Durchlesen so interpretierst, dass du dich da angegriffen fühlst, und wenn du dann zu schnell die Mail formulierst und die dann wieder zurückschickst, was kann dann passieren? Genau. Es kann ja sein, dass du dann mit denen in Streit gerätst und du nicht lange genug nachgedacht hast und dann einfach das zurückgibst dein günstiges Ergebnis, was du im Blick hattest, nämlich ein gutes Verhältnis zu dem, sich nicht mehr realisieren lässt. Oder Tamas, kann ja sein, dass du halt einfach zu lange wartest. Diejenigen haben schon jemand anders gefunden, weil du hast dich für irgendwas beworben, auf irgendeine Stelle beworben. Der Termin ist abgelaufen oder es wurde jemand anders gefunden oder bei einem Ratespiel-Quiz ist halt dann, wenn du zu tamassig bist und nicht schnell genug bist, bei mir geht das immer so Stadt, Land, Fluss, gibt's halt manche, die sind da sehr schnell, ich bin nicht so richtig der Schnellste. gibt's halt manche, die sind eben sehr schnell, wissen das dann alles, und wenn man halt ein bisschen zu langsam ist, dann ist man nicht gut. Ungünstiges Ergebnis. Und das sind also so der grobe Hintergrund. Das heißt also, es ist wichtig, weil diese Welt, die wir hier beschrieben haben, diese komplexe, dynamische, rückgekoppelte Welt, in der wir uns bewegen, dieses System, das ist auch noch zeitgebunden. Ja, es gibt eben günstige Zeitpunkte und ungünstige Zeitpunkte. Und das muss man eben alles im Blick haben, wenn man Erfolg haben will. Und Rajas und Tamas muss dann in der jeweiligen ja, richtigen Dosis da sein. Also nicht so einfach. Leben ist nicht so einfach. Ja, dann ist wichtig das Verhältnis der Gunas. Und das sollte eben zweckorientiert sein. Das haben wir gerade schon erläutert. Wenn du einen Marathon laufen oder ein Start-up-Unternehmen aufbauen möchtest, dann brauchst du sehr wenig Tamas. Ja? Du brauchst natürlich auch, gut, beim Marathon ist es gut, auch eine gewisse Festigkeit zu haben. Aber in dem Moment brauchst du halt natürlich hauptsächlich Rajas. Ja? Es geht halt um Bewegung. Aber das ist zumindest das Ziel. Kann man sich ruhig vornehmen. Ja, dass du das Leben so in die Hand nimmst, dass du bewusst wählst, was für deine Ziele angemessen ist. Das ist schon hilfreich, oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Gut, aber wir gehen da ja jetzt durch. Wir sind ja noch nicht am Ende. Wir lernen ja Schritt für Schritt. Und irgendwann funktioniert das auch. Ja, tamassige Menschen wollen nicht konkurrieren und leisten im Leben wenig. Das hört sich jetzt politisch nicht korrekt an. Ja, wir müssen aufpassen natürlich.
Gibt ja
schätzungsweise
auch nicht nur rein
Assi. Ja, natürlich. Alles ist eine Mischung. Es geht doch jetzt nicht darum, dass wir jedem hier ein Etikett aufdrücken um uns herum, ja, in keinster Weise. Aber natürlich können wir eben diesen Anteil in uns erkennen, der nicht konkurrieren möchte, ja, und der eher wenig leisten möchte. Der eben einfach nur seine Ruhe haben will. Ja, während eben Rajas jetzt bedeuten, Rajas konkurriert liebend gern. Das ist Lebenselixier für Rajas. Ja, Konkurrenz und Wettbewerb, gewinnen, besser sein als andere. Und diese ganzen Nuancen, die wollen wir uns jetzt halt ein bisschen klarer machen. Ja, um die Bedeutung der Mantras von Vedanta, ja, zu verstehen, brauchst du vor allem Sattva. Also Mantras jetzt hier in dem Sinne, dass die, ja, Schriften, ja, beispielsweise Bhagavad Gita, sind ja alle in Versform, sind in Mantraform. Ja, und sie haben eben sehr kompakte Bedeutung. Jetzt beispielsweise in der Bhagavad Gita oder auch Upanishaden, ja. Und um die halt zu verstehen, das geht halt mit einem Geist, in dem Tamas und Rajas vorherrscht, geht das halt nicht. Ja. Ich brauche halt eine große Portion Sattva, eine große Portion Klarheit, um hier weiterzukommen. Okay, dann ja, Vorgaben für engagierte Selbsterforscher. Also Self-Inquirer, das heißt also, damit seid ihr gemeint, ja, ihr seid immer noch hier und ihr wollt erforschen, wer bin ich? Ja, das ist etwas, was längere Zeit dauert. Also wer bin ich und was bedeutet das? Was bedeutet das selbst? Bin ich das? Warum bin ich das? Und diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen, das ist ein der das erkennen möchte, ist eben ein Selbsterforscher, der also ja dabei bleiben will. Engagiert bedeutet eben auch, ja, er will das wirklich und für ihn ist das nicht nur ja eine Freitagsabendsbeschäftigung, weil da gerade sonst nichts anderes los ist, ja, sondern wir gehen also davon aus, dass ihr das auch in eurem Leben anwenden wollt. Ja, dass ihr also wirklich das auch leben wollt. Ja, das ist eben die Vorstellung. Und wenn das beides vorhanden ist, also Engagement und dem Selbsterforscher zu sein, dann gibt es eben diese Vorgaben. Ja, wer jetzt irgendwie Protest spürt, der kann dann dann liegt es vielleicht daran, dass das Engagement nicht groß genug ist. Aber es ist natürlich eben, sind jetzt Hinweise für diejenigen, die da weiterkommen wollen. Rajas ist notwendig, um unnötiges Tamas zu entfernen. Und man sollte Rajas in Sattva sublimieren. Das ist auch eine große Sache, was notwendig ist, ist eben, wenn ich so auf dem Yoga-Weg bin, dann geht es halt erstmal darum, in die Gänge zu kommen. Ja, weil wir haben alle eine gehörige Portion Tamas. Ja, ich kann das auch von mir sagen, dass ich durch Yoga-Praxis viel Tamas überwunden habe. Oder auch natürlich durch mein vorheriges Leben, durch Großziehen von Kindern und durch berufliche Tätigkeit. Ich will das jetzt nicht nur auf spirituelle Praxis beschränken. Ja, wir können auch in vielen Bereichen mit Rajas Tamas überwinden. Aber das ist erst immer der erste Schritt. Ja, wir haben alle eine gewisse Trägheit, Dumpfheit im Körper, im Geist. Und der erste wichtige Schritt ist eben, ja, in die Gänge zu kommen. Ja, zum Beispiel durch Asana. Ja, also ganz, wenn man eben eine gewisse Trägheit hat und machen das in den Yogalehrerausbildungen so irgendwann 48 Runden Sonnengrüße, gehören dazu, so als Herz-Kreislauf-Training. Ja, und wenn man da entspannt durchgehen kann, ja, dann, das ist auch Überwindung von Tamas. Und da bekommt man eben durch eine regelmäßige Asana-Praxis bekommt man mehr Rajas in sein Leben. Aber auch natürlich durch andere Dinge. Man kann das auch durch Sport machen oder was auch immer. Gut, und dann, wenn man also Rajas kultiviert hat, dann sollte das aber eben jetzt nicht etwas sein, was man dann endlos weitersteigert. Da gibt es auch die Menschen, die jetzt gemerkt haben, ich bin jetzt das, die Dumpfheit, die Trägheit losgeworden und ich bin jetzt so aktiv und es kann halt sein, dass dann Rajas eben so ein Eigenleben entwickelt, ja, und ich das versuche zu steigern, ja, so sportlich, ja, immer aktiver werde. Also ich habe mit einem irgendwie 10-Minuten-Lauf angefangen und irgendwann laufe ich 10 Kilometer, 20 Kilometer, Marathon, dann das reicht mir nicht mehr, dann Triathlon und was auch immer. Gibt's auch. Vermutlich gehört der nicht dazu, aber es gibt auch die Möglichkeit, dann eben dieses Rajas immer weiter auszubauen, weil man irgendwie merkt, dass es passiert zumindest etwas. Ja? Ob das jetzt immer glücklich und zufrieden macht, ist eine andere Sache. Aber zumindest ist es angenehmer, als dumpf und träge zu sein. Ja, und der nächste Schritt wäre dann also, das in Rajas eben in Sattva zu sublimieren. Und das würde also bedeuten, dass man nicht einfach die Zahl der Handlungen oder die Herausforderungen der Handlungen irgendwie steigert, dass man ja die Zahl der Handlungen eher reduziert und auf die Qualität mehr achtet, ja, wenn man so will. Wir werden das dann noch genauer erläutern, aber an dieser Stelle bedeutet es eben einfach, es kommt ein neuer Lernschritt. Und das ist etwas, was manchmal ja dann ja nicht so leicht ist. So viel Rajas behalten, um das zu tun, was getan werden muss. Ja, das heißt also, es geht auch jetzt nicht darum, zumindest zunächst jetzt aus seinem Alltag komplett rauszugehen, sondern wir sollen eben natürlich unsere alltäglichen Verpflichtungen erfüllen. Ja, das ist die grundlegende Empfehlung eben immer. Nicht aus der Situation rausgehen, auch die Empfehlung der Bhagavad Gita. Je empfiehlt dir immer wieder, bleib in deiner Situation und versuch deine Haltungen zu ändern, deine Einstellung gegenüber dem. Ja, versuche auch Sattva zu entwickeln, weil wenn wir aus der Situation rausgehen, kann es halt sein, dass wir ja auch wieder in Tamas zurückfallen. Ja, also auch Rajas ist schon gut, weil sonst kann wieder Tamas kommen. Ja? Deshalb ist besser zu bleiben, Rajas aufrechterhalten und das Ganze eben eher ja auf so eine Feinsteuerung machen. Also nicht auf ein hektisches Umschalten und jetzt habe ich es verstanden und jetzt gehe ich nach Indien und suche mir einen Lehrer und eine Höhle und dann komme ich da an und dann habe ich auch öfter erlebt. Weil Leute dann irgendwie nach 300 wieder kommen, ja, okay, da bin ich wieder. Leider nichts passiert. Okay, also so viel Rajas auch beibehalten, tun, was zu tun ist. Rajas sollte dein Freund sein, kann bei mangelnder Kontrolle dein schlimmster Feind werden. Also Rajas als etwas sehen, als ein Instrument sehen. Ja, als etwas, was ich, ja, wenn ich Zutat, die ich halt benötige, die ich einsetze, ja, okay, hier ist, ich habe jetzt, sehe, hier ist was zu tun und jetzt, ja, erzeuge ich Rajas, wie auch immer, das ist jetzt die einfachste Form, wie das heutzutage gemacht wird, ist ja was? Also Kaffee, ich dachte jetzt an Kaffee. Weil da brauche ich ja nur irgendwie, heute braucht man nur noch 10 Schritte gehen irgendwie und dann ist die nächste Kaffeebar da. Oder? Das ist doch explodiert in den letzten 10 Jahren. Wir werden natürlich auch noch besprechen, wie man, ja, wie kann man das auf eine, wie kann man Rajas erzeugen auf eine sattvige Art und Weise, wie wir das im Yoga machen würden. Die Teilnehmer von den Ausbildungen oder Absolventen.
Sonnengrüße.
Wie bitte?
Sonnengrüße.
Zum Beispiel Sonnengrüße. Ja.
Erzeugt
feurige Sachen, erzeugen, ja, erzeugen Rajas oder irgendwelche Flows, Asana Flows. Ja, kann bei mangelnder Kontrolle dein schlimmster Feind sein? Wie kann das sein? Zum Beispiel, wenn du an einem Stoff hängst. Ja. Ja. Und du darin hängst oder in irgendeiner Tätigkeit oder so etwas, wenn das ein Eigenleben entwickelt, in eine Handlung, ein Gedanke und du dann nicht von loskommst, dann kannst du dich zugrunde richten.
Ja.
Ja, Rajas ist gleichzusetzen mit Verlangen, das notwendig ist, um Dinge zu erreichen. Also wenn wir in dieser Welt irgendwas wollen und davon gehen wir ja aus. Es geht ja um Gunas und Ziele. Wir gehen also davon aus, dass wir noch Ziele haben. Also wir sind jetzt hier keine, ist jetzt für Nicht-Sanyasins gemacht, also Sanyasins, die keine Ziele haben, sondern nur verstehen wollen. Die bräuchten das jetzt nicht unbedingt, aber wir gehen davon aus, wir haben Ziele und wir brauchen eben mal bestimmte Dinge. Ja. Das können alltägliche Dinge sein, um ja unsere Aufgaben zu erledigen. Aber hier steht natürlich im Vordergrund auch ja das ja unser Wunsch nach Freiheit, also nach Selbsterkenntnis. Ja, Buddha sieht allerdings darin die einzige Ursache des Leidens. Ja, Wunsch ist nach Buddha eben die Ursache von Leiden. Deshalb müssen wir eben halt dann natürlich auch vorsichtig sein, ja, weil es ist halt eben wichtig, gut, wenn man das, ja, in einer gewissen Neutralität sehen kann. Ja, es ist jetzt was zu tun, ich entscheide mich bewusst dafür, etwas ist, ein Ziel ist zu erreichen, und dann überlege ich mir, wie kann ich die entsprechende Energie herstellen, um das Ziel zu erreichen. Also eine pragmatische Sichtweise. Ja, noch genauer wäre es zu sagen, das Verlangen selbst Leiden ist, weil man eigentlich immer alles hat, was man braucht. Stimmt das? Könnt ihr das so akzeptieren? Eigentlich kennt ihr vielleicht auch, dass wir nur irgendwie so so eine Unruhe haben. Das ist ja Rajas, dass wir denken, ja, mir fehlt jetzt ein bestimmtes Kleidungsstück, obwohl der Kleiderschrank typisch genügend an. oder Schuhe. Eigentlich stehen da 10 Paar Schuhe, aber ich meine, ich brauche ein 11. Oder ein bestimmtes Nahrungsmittel. Eigentlich der Kühlschrank ist noch nicht ganz leer, aber ich müsste jetzt, brauche ich es wirklich, dass ich also einfach nicht dem folge, weil das ist eben Rache. Der Impuls, ich will das und ich mache das. Ja? Also das ist das Wichtige, darauf zu achten. Ja? Jetzt nicht andere bei anderen das zu sehen, sondern bei sich selbst zu spüren, wo ist der Rajas, und es zumindest erstmal beobachten, damit ich es verstehe. Verstehen ist das Erste, jetzt nicht unbedingt sofort einschränken wollen, sondern verstehen wollen. Weil das ist eben wieder Sattva. Verstehen ist Sattva. Ja, so wieder diese Bewusstheit. Okay, das ist jetzt auch nicht das Zentrale hier. Ihr könnt natürlich, vielleicht ist es so für euch, Verlangen ist Leiden, ja, weil das ist eben so die Vorstellung, dieser Wunsch, dieses Verlangen ist Rajas und Rajas ist etwas, was mich bindet. Aber natürlich Menschen, die sehr an Rajas gebunden sind, die sehen das natürlich so. Das ist ein Verlangen nach etwas, nach einem Sexualpartner, nach einem Stoff. Das ist ja das, was das Leben ausmacht. Aber das ist genau das Problem und das Leiden. Aber die sehen das natürlich nicht. Das ist halt, dass sie alles haben, was sie brauchen, sondern genau, ich brauche das ja. Ich brauche dieses Neue.
Kann das Sattva auch so viel des Guten werden?
Das kommt auf die Definition an. Ja. Es gibt, also Swami Dayananda, die interpretieren das beispielsweise so, Sattva ist immer gut. James interpretiert es hier auch so, man kann auch zu viel Sattva haben. Das sind jetzt so Feinheiten der Begriffe. Ja, das war also Rajas, dann kommt Sattva, Jnana Shakti, und das Wort benannt, und das, also Jnana von Wissen. Das Wort Sattva stammt von Sat ab, also von Existenz oder von Wahrheit. Ja, also Sat bedeutet ja Existenz, also das Sein. Ja, Licht, damit ist hier ein physisches, nicht physisches Licht gemeint, das ewige ungeborene Bewusstsein, aufgrund dessen Objekte erkannt werden. Ja, das heißt also, auch davon, von Licht, von Klarheit, wird eben auch Sattva abgeleitet. Und die Vorstellung ist ja, das haben wir schon öfter erläutert, das Bewusstsein, das alle physischen Lichter erhält, also beispielsweise auch die Sonne. Die Sonne ist nicht das letzte Licht, sondern dahinter gibt es das Licht des Bewusstseins, ja, das eben die Sonne und alle Planeten mit Leben erfüllt. Nur deshalb kann die Sonne scheinen. Das müssen wir uns auch mal wieder bewusst sein. Das ist auch gut, das hier nochmal zu sagen. Das, was wir jetzt alles besprechen, ist nur temporär. Eigentlich geht es immer nur darum, zu verstehen, ich bin dieses Bewusstsein. Aber wir arbeiten uns jetzt hier anhand der Gunas dadurch. Aber das letzte Ziel ist, verstehen, ich bin dieses Bewusstsein. Ich bin das Licht hinter allen Lichtern. Das bin ich jetzt schon, das ist jeder von euch jetzt schon. Nur seid halt nicht überzeugt davon, sondern sind alle überzeugt, ja, ich bin Mensch. Deshalb, kleiner, begrenzter Mensch. Ja, Sattva erscheint als der Spiegel der Materie ganz am Anfang der Schöpfung. Da haben wir ja anfangs drüber gesprochen. Das heißt also, Sattva war das erste Guna, der perfekte Plan, wo alles rein ist und klar, ja, enthält einen perfekten Plan, wie diese Welt aufgebaut sein soll. Ja, das war der Ausgangspunkt. Und deshalb ist halt unsere vom Vedanta her, unsere Schöpfungsgeschichte auch als eine andere. Ja, weil der Plan, das Perfekte war schon da, weil das war der Ausgangspunkt. Ja? Sattva ist der Ausgangspunkt, der Plan von Ishvara, von Gott. Der war zuerst da. Und danach kamen dann Rajas und Tamas dazu und dann ist die Welt so geworden, wie sie ist. Aber die Schöpfung ist intelligent designt. Das ist zumindest die Position von Vedanta. Ja, Bewusstsein, also Sattva reflektiert Bewusstsein. Ja, ist also ein schön polierter Spiegel. Ja, und ist die Grundlage des feinstofflichen Körpers, des erkennenden Instruments. Also hier, das ist der physische Körper, den ihr seht, aber hier auf einer höheren Schwingungsebene sind die geistigen Instrumente. Ja, also, was sind noch die geistigen Instrumente? By the way.
Intellekt, Ego.
Manas, okay. Manas, Intellekt heißt? Buddhi. Und Ego? Ahamkara. Ja. Okay. Ich nenne es halt immer gerne die geistigen Instrumente, weil dann kann man auch klarer unterscheiden. Ja, also das erkennende Instrument, damit sind also die drei gemeint. Und der ist eben aus Sattva gemacht, auch bei tamasigen Menschen. Ja, der Intellekt und die anderen beiden geistigen Instrumente sind aus Sattva, weil sonst könnte das halt nicht funktionieren. Ja, Tamas kann das nicht erzeugen. Ja. Ja, die Funktion davon ist, Objekte sichtbar zu machen oder sehbar zu machen. Ja, ich kann durch diese geistigen Instrumente physische Objekte sehen und auch manipulieren, aber auch feinstoffliche Objekte wie Gedanken, oder feinere Objekte wie Gedanken und Gefühle. Manas ist ja in der Lage, Gefühle zu erkennen, zu beschreiben. Ja, wenn ich darin geschult bin, kann ich halt meine Emotionen beschreiben. Kann dann mitteilen, wenn ich gut darin geschult bin, das auch zu kommunizieren, geht das alles. Und das ist aufgrund von Sattva, was in den geistigen Instrumenten vorhanden ist, möglich. Und das kann man natürlich, da gibt es eine unterschiedliche Ausprägung. Das ist schon mal so eine grundlegende Portion, die hat jeder mitbekommen. Und da kann man dann Sattva eben entsprechend weiter kultivieren. Und wenn dann Sattva stark vorherrscht, dann ist der Jiva wachsam und konzentriert. Oder brillant und klar oder was auch immer. Ja? Steigerungen sind möglich. Aber die Vorstellung ist, es ist immer Sattva. Nicht Rajas und Tamas. Klarheit, Wachsamkeit, Konzentration ist eben Sattva. Sattva ermöglicht es, Situationen leidenschaftslos zu untersuchen und ein effizientes Leben zu führen, das von Wissen geleitet wird. Das liest sich gut, oder? Das mögen wir. Ja? Also Situationen leidenschaftslos zu untersuchen, obwohl da gibt es eben auch emotionale, leidenschaftliche Menschen finden das auch nicht gut. Das muss man doch durch die Brille der Emotionen sehen. Ich muss doch ringen mit einem Menschen, sonst fühle ich mich nicht lebendig. Ja? Emotionale Menschen sind halt. Nehmen wir nicht jetzt auf Personen bezogen, sondern wenn ich in einer emotionalen Situation bin, dann bin ich nicht richtig in der Lage, leidenschaftslos zu untersuchen. Ja? Weil ich halt dann von meinen Emotionen mitgerissen werden. Ja. Aber Sattva bedeutet halt, Emotionen, Leidenschaften sind runtergefahren und ich gucke ganz nüchtern hin. Ja. Also versuche das rational zu analysieren. Okay, also Sattva ist eine friedliche, inspirierende, freundliche, glückliche Energie. Wollt ihr das haben?
Ja.
Gut. Also Sattva, Sattva ist auf jeden Fall das, was dein Leben friedlich macht, dich glücklich macht und das Leben auch einfach in einem Flow, in einem Fluss funktionieren lässt. Das ist vielleicht auch besser als effizient. Also einfach eins greift ins andere, es fließt alles und du stehst morgens auf, bist gut drauf, weißt sofort, das und das und das ist heute zu tun, genau richtig, nicht mehr, nicht weniger und du brauchst dir noch nicht mal irgendwie eine To-Do-Liste schreiben, sondern die ist in deinem Kopf und es ist alles klar und du gehst durch den Tag, erledigst das alles, du bist freundlich zu allen Menschen, verstehst, was die von dir wollen, verstehst, was zu tun ist, hast keine Wünsche, die dich prägen, sondern dann ist es alles klar. Und am Ende des Tages gehst du friedlich ins Bett, erfüllt von dem, was getan ist. Das ist die Vorstellung von Sattva und Effizienz. Okay, also Sattva ist das, was wir haben wollen als Selbsterforschung. Und wir sollten uns auch darum bemühen, das zu kultivieren. Ja, Rajoguna ist die projizierende Kraft. Sie setzt den Kosmos in Bewegung oder auch Vikshepa Shakti genannt. Also wir hatten ja diesen Spiegel, reiner Spiegel, klar, alles ist klar und durch Rajoguna wird alles verändert. Löst reines Sattva in unzählige bewusste Einheiten auf und erzeugt die dynamischen Kräfte, die in der materiellen Welt wirken. So was wie Elektrizität oder Kernfusion oder Lauf der Planeten, Gravitation oder von mir aus Kernfusion. Das sind natürlich abstrakte Dinge. Aber auf jeden Fall bringt es Bewegung. Ja, das ist das Wichtige. Rajas kann auch Staub bedeuten, in einer Wortbedeutung. Rajas wirbelt eine Wolke aus feinen, staubigen Partikeln auf und erzeugt Verwirrung und Leid für menschliche Jivas, wenn es sich mit Tamas vermischt. Das ist jetzt natürlich auch symbolisch gesprochen. Ja? Aber wir können, das ist die Vorstellung, Rajas zersplittert alles, macht es beweglich, aber zusammen mit Tamas wird es eben verwirrend. Dadurch. Es ist nicht mehr klar. Rajoguna erzeugt auch subjektive Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, Emotionen, Träume, Fantasien, Wünsche, Ängste und so weiter aus feinstofflicher Materie. Es ist eine anheizende, treibende, tanzende, aggressive, fordernde und wankelmütige Kraft oder Energie. Und hier ist es jetzt, das ist natürlich symbolisch gesprochen, aber grenzt es eben vor allen Dingen von Sattva-Guna ab. Ja? Hier ging es halt um Einsichten, um Klarheit, um Frieden, Inspiration, Freude. Und Rajas ist eben was anderes. Geht halt um Bewegung, Veränderung, Treiben, Anheizen, Aggression, Fordern. Ja. Und es geht jetzt nicht darum, das zu bewerten, sondern erstmal zu verstehen, was bedeutet Rajas. Ja. Ja, Rajoguna, wenn Rajas intensiv ist, stacheln seine starken Schwingungen zu großen Unternehmungen an. Wenn dein Wunsch nach Befreiung, dem größten menschlichen Unterfangen, nicht stark ist, wirst du keinen Erfolg haben. Ja, das heißt, wir brauchen Rajas. Ja, das heißt, wir brauchen Bewegung. Aber wir müssen halt eben gucken, dass wir das kanalisieren. Dass wir es in eine Richtung lenken, die dafür hilfreich ist. Und nicht in alle Richtungen streuen lassen. Ja. Rajoguna erzeugt auch ein verzerrtes Bild von Gedanken und Emotionen, die eine genaue Wahrnehmung und sorgfältige Analyse verhindern. Ja. Das war ja auch, wurde ja gerade gesagt, also Rajas bedeutet, da werden immer wieder neue Gedanken, Gefühle erzeugt, Fantasien, Wünsche. Das ist eine endlos sprudelnde Quelle, so kann man sich das vorstellen, die uns eben ablenkt oder verhindert, dass wir das, was auf uns zukommt, ja, genau erkennen, verstehen und eine angemessene Reaktion daraus entwickeln können. Ja, das ist etwas, was Rajas verhindert. Ja, zusammen mit Tamas ist Rajas für fehlerhaftes Wissen verantwortlich. Ja, weil Rajas eben Unruhe erzeugt und Tamas Dumpfheit, ja, Verhüllung erzeugt, die uns Fehler machen. Ganz alltäglich, ja, die also falsche Reaktionen hervorruft, die in dem Moment sehr richtig erscheinen mögen, aber nur aufgrund des Wirkens von Tamas und Rajas, die uns praktisch in gewisser Weise blind machen. Ja, und Tamoguna ist die verbergende oder verhüllende Kraft. Avarana Shakti genannt. Und Avarana ist das Sanskrit-Wort für Wolke. Ja, also es entsteht eine Wolke, die uns daran hindert, klar zu sehen. Es ist eine besondere Art Gedanke, der den feinstofflichen Körper in Dunkelheit hüllt und den Schlaf ermöglicht. Im Extrem ist es dieser Gedanke, der dann kommt, wenn wir einschlafen. Ja. Weil dafür ist halt Tamas nötig. Und man könnte also jetzt beobachten. Heute und die nächsten Tage beobachtet ihr, wann ist halt Tamas. Ja, Tamas brauche ich halt, um einzuschlafen. Ist also deshalb absolut notwendig für ein gesundes Leben oder auch mal zwischendurch zur Ruhe zu kommen. Ja, es kann halt sein, dass wir zu aktiv waren und dass wir eine Pause brauchen. Ja. Dafür ist auch Tamas nötig. Es ist notwendig zum Schlafen. Wir alle müssen schlafen, sonst können wir nicht funktionieren. Wenn Tamas nach dem Schlaf aktiv bleibt oder als Resultat von zu viel Aktivität entsteht, erzeugt es Verwirrung und ist wie Rajas für falsches Wissen verantwortlich. Ja, also wenn ich nicht richtig wach werde. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal erlebt? Ihr steht auf und aber irgendwie so richtig richtig wach werde ich halt nicht. Und wenn ich jetzt frei habe und ich mir vorgenommen habe, auszuruhen, weil ich das brauche, ist ja kein Problem. Aber wenn ich das jetzt dauernd habe oder dann habe, wenn ich halt aktiv sein muss, wenn ich Klarheit brauche, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halten muss oder was auch immer. Und wenn ich dann halt, wenn ich jetzt hier zu dumpf wäre, zu träge und mir die Worte nicht einfallen, dann wäre das halt nicht möglich. Ja. Das heißt also, die Vorstellung ist, wenn wir halt schlafen wollen, weil es notwendig ist, dann sollten wir in der Lage sein, Tamas zu kultivieren, damit das geschieht. Aber wenn halt Rajas und Sattva notwendig sind, um ja bestimmte Dinge zu erkennen oder bestimmte Dinge zu erledigen, zu tun, dann sollten wir in der Lage sein, die zu kultivieren. Ja? Also wir sollten flexibel sein und nicht einfach es geschehen lassen, wie es geschieht. Sonst werden wir gelebt. Sondern wir sollten uns halt darüber mehr Gedanken machen. Okay, und Tamas kann man sich auch so vorstellen wie ein Schleier, dass ich eben, ja, ein Schleier, dass ich halt bestimmte Sachen einfach nicht sehe. So vorstellen. Vernebelt, verschleiert. Und dafür ist eben, dahingehend ist eben auch, diese enthüllende Kraft Sattva gemeint. Ja? Die Vorstellung ist, das ist verschleiert worden, ja, und das ist etwas projiziert worden, ja, diese ganze Welt mit den verschiedenen Gedanken, Gefühlen und allen Dingen, die geschehen, immer mehr geschieht, es gibt immer mehr Dinge und es ist eben Rajasi, der erscheint. Das zusammen ist eben die Welt, in der wir uns befinden. Und die Botschaft hier ist, dass ein Meer an Sattva dir hilft, diese verhüllende oder verbergende Kraft oder auch die ablenkende Kraft Rajas hinwegzunehmen, damit du halt klarer siehst, damit du halt das Wesentliche siehst. Ja. Okay. Die Gunas und das Primärinstrument. Es geht dabei um die Assimilierung von Erfahrung und Wissen. Und Assimilierung ist die Interpretation von Erfahrung. Die Vorstellung ist, ihr könnt euch vorstellen, ihr seid das Selbst. Das Selbst sitzt, stellt euch das vor, in irgendeinem Stuhl, da so ganz entspannt. Und jetzt kommen halt alle möglichen Sachen auf dich zu. Ja? Dinge, die vielleicht durch die Menschen, die um dich herum sind, dir gesagt werden. Ein Vogel fliegt vorbei, es regnet, Mails kommen rein, Anrufe kommen, du bekommst innere Impulse, du bekommst auf einmal einen Impuls, du sollst dich bewegen, zur Toilette gehen, oder da brodelt irgendetwas in dir, du bekommst den Impuls, steck hier was rein und so weiter und so weiter. Also stell dir vor, du bist also ein stillsitzendes Wesen und auf dich kommen alle möglichen Dinge zu. Du machst Erfahrungen, die so gesehen mehr oder weniger geschehen. Und es geht jetzt darum, diese Erfahrungen zu interpretieren. Und da gibt es eben halt verschiedene Möglichkeiten, die zu interpretieren. Und wir haben alle da eine einzigartige Form, wie wir sie in unserem Leben erlernt haben. Ja, und wir können also jetzt schon auf dem spirituellen Weg längere und Zeit unterwegs sein und irgendwelche spirituellen Konzepte integriert haben. Und hier wollen wir uns jetzt diese vedantische Interpretation in Bezug auf die Gunas aneignen. Ja? Erfahrung ist danach eine ununterbrochene Reihe von inneren und äußeren Ereignissen und die Reaktion des Jiva auf sie. Das habe ich gerade erläutert. Ja? Die Reaktion von Tieren auf Erfahrung ist komplett vorprogrammiert. Menschen haben dagegen die Fähigkeit zum Denken und auch die Wahl. Ja, wir haben eine gewisse Wahlmöglichkeit. Ich kann beispielsweise, zum Beispiel die E-Mails mir angucken. Ich habe irgendwie was piepen gehört. Ich kann da reingucken oder auch nicht. Ich kann entscheiden. Ich habe die Wahl. Wir können unsere Erfahrungen untersuchen, Wissen daraus extrahieren und etwas verändern, indem sie sich bis zu einem gewissen Grad von ihrer Programmierung befreien. Ja, wir haben als Menschen auch natürlich Impulse. Ja. Und das ist natürlich auch mehr oder weniger stark ausgeprägt, wenn du eben süchtig bist nach irgendetwas, dann bist du natürlich mehr programmiert, als wenn du jetzt keine Süchte hast. Ja, weil wenn du süchtig bist, dann braucht dir da einer nur dein Suchtobjekt vor die Nase halten, dann sind alle Alternativen ausgeblendet und du machst das, was zu tun ist. Aber wenn du eben eine gewisse Freiheit hast, und das ist ja das, was wir entwickeln wollen, dann hast du Freiheitsgrade. Ja, du hast eine Wahl. Und das bedeutet eben erstmal, der erste Schritt ist eben, diese Erfahrungen zu untersuchen und nicht meine bisherigen Konzepte einfach stereotyp für wahr zu halten. Ja, meine Stereotypen oder meine Vorurteile, die ich bisher habe, nicht weiter zu pflegen, sondern halt erstmal, ist das wirklich, erstmal jetzt zu hinterfragen, ist das wirklich so? Brauche ich dieses Lebensmittel oder brauche ich diesen Kaffee oder was immer es sein mag, wirklich, um jetzt funktionieren zu können, oder muss ich die Schokolade essen oder was auch immer es ist? Wäre jetzt so ein Beispiel mit, wir können uns hinsetzen und darüber reflektieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir das automatisch dann loswerden, aber wir haben die Möglichkeit. Die Grundlage ist auf jeden Fall, eine gewisse Freiheit, eine Wahlmöglichkeit zu sehen. Und das ist auch, und das ist gar nicht so einfach. Ich mache ab und zu auch so Coachings. Und das ist immer wieder interessant zu sehen, dass manchmal Menschen einfach keine Alternative sehen. Und dann im Rahmen von so einer Coaching-Sitzung gelingt es mir oft, ihnen eine andere Wahlmöglichkeit zu sehen, indem sie halt einfach entspannt sind, da hinspüren und ich leite so ein bisschen, guck mal von hier. Ne? Okay, also spirituelles Wachstum entsteht durch richtige Assimilierung von Erfahrung. Die Vorstellung ist eben, dass ich halt ein falsches Modell von der Situation habe, falsche Vorstellungen, ich nicht genau verstehe, was da passiert. Ein neutraler, sattwiger Beobachter von außen erkennt das vielleicht alles und könnte mir das sagen. Aber ich, weil ich halt zu träge bin im Geist oder zu rajasig bin, sehe die Handlungsmöglichkeiten nicht und reagiere falsch. Und dadurch erreiche ich nicht mein Ziel. Weil Bewusstsein das Geist-Körper-Wesen beleuchtet, wird der Körper entsprechend seinem Karma durchs Leben getrieben. Das ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung. Also wir haben als Menschen einfach gewisse eine Agenda, wenn man so will. Ja? Prarabdha Karma wird das ja genannt. Das steht da drauf. Ja? Und weil jetzt Bewusstsein scheint, wird diese Agenda aktiv und wir werden da durchgetrieben. Das ist so diese Vorstellung, durch dieses Karma werden wir eben handeln wir wie in gewisser Weise wie Roboter, wenn wir jetzt mal Wahlmöglichkeit ausschließen. Solange dem Wesen die Bedeutung der Erfahrungen verborgen bleibt, ist der Mensch kaum mehr als ein Tier und kann seine letztendliche Bestimmung nicht erfüllen. Und hier kommt zum Ausdruck, dass eben die Bedeutung der Erfahrungen und die Wichtigkeit der Interpretation dessen, was da geschieht, im Vordergrund stehen soll. Wir sollten uns darum bemühen, das nicht alles hinzunehmen, wie wir das bisher gemacht haben, sondern wir sollten uns vornehmen, da tiefer einzusteigen. Also die tiefere Bedeutung dessen zu erkennen. Erfahrung und Intellekt wäre das Nächste. Auch Menschen leben unterbewusste Tendenzen aus. Ja, also auch, es geht jetzt hier um diese Entwicklungsstufen. Wir haben auch als Menschen natürlich solche Programme. Und Kinder wachsen oft physisch, aber entwickeln sich geistig zumindest nicht. Das gibt's natürlich auch große Unterschiede. Aber typischerweise ist es eben halt ein Entwicklungs- und Wachstumsprozess, der Intellekt entwickelt sich erst im Laufe des Wachsens, des Aufwachsens. Und sobald sich der Intellekt entwickelt und Werte verinnerlicht wurden, können sie ihre Erfahrungen auswerten und beginnen sich zu entwickeln. Ein Grundproblem ist, je länger eine Erfahrung unverarbeitet bleibt, desto mehr Probleme verursacht sie. Ja, dabei geht es dann Interpretation der Erfahrungen. Der Intellekt interpretiert die Erfahrungen. Er sitzt hinter dem Geist und bewertet, was passiert. Also, und das ist auch wichtig, dass zumindest interpretiere ich das so, dass der Geist oder Manas nimmt die ganzen Sinneseindrücke auf, ja, und der Intellekt, der sitzt praktisch dahinter oder da drüber, und da ist es halt nötig, das nochmal zu begutachten, auch zu entscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig zum Beispiel. Ja, weil diese Interpretation durch den Intellekt, die wird eben im Vedanta sehr hochgeschätzt, als sehr wichtig angesehen. Also, dass ich das jetzt nicht einfach laufen lasse, wie ich das gewohnt bin. Die grundlegende Vorstellung ist eben, wie die normalen Menschen funktionieren, wenn die Erfahrung mit dem Wunsch des Egos übereinstimmt, dann fühle ich mich gut. Und wenn ich jetzt Ergebnisse bekomme, die meinen Wünschen entgegenstehen, dann fühle ich mich schlecht. Das ist ein einfaches Prinzip. Das haben wir alle in uns, also ihr braucht das jetzt auch nicht zu leugnen. Wenn ihr genau hinguckt, erkennen wir das. Aber das ist auch in gewisser Weise okay, aber wir wollen uns nicht darauf beschränken, auf so ein einfaches Wunscherfüllung gut, Wunsch erfüllt, nicht erfüllt, schlecht, beschränken lassen, weil dann, das ist das normale Funktionieren von Menschen. Und die Art der Interpretation der Erfahrung ist abhängig vom erworbenen Wissen und der damit zusammenhängenden oder der bestehenden Unwissenheit, sowie von Rajas und Tamas, die die Assimilierung hemmen. Also die, das Assimilieren bedeutet eben das Aufnehmen, angemessen beurteilen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und Sattva erleichtert die Assimilierung. Rajas und Assimilierung, wenn Rajas vorherrscht, dann ist der Fokus, dann liegt der Fokus aus auf, erfüllt die Erfahrung meinen Wunsch. Ja? Also das ist im Prinzip das, was hier oben auch steht. Also wird mein Wunsch erfüllt, finde ich super. Wird mein Wunsch nicht erfüllt, will ich nicht haben. Unzufriedenheit herrscht vor. Unzufriedenheit herrscht auf jeden Fall vor, weil gewonnene Objekte, an die werde ich gebunden, wenn ich etwas bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Und wenn ich etwas nicht bekommen habe, bin ich traurig. Das heißt also, Rajas bedeutet, ich verliere immer. Ich denke aber, wenn ich etwas bekommen habe, habe ich gewonnen. Aber Rajas verhüllt das vor mir. Ja, und die Vorstellung ist, ich suche Erfüllung in neuen Erfahrungen. Ja, also neue Lebensmittel, neue Länder, neues Handy, neuer Computer, neuer Partner, neues Auto, zum Beispiel besseres Auto, anderes Auto und so weiter. Das ist die Denkweise von Rajas. Lernen ist dann unmöglich, da in der Fülle der Handlungen keine Zusammenhänge mit den Ergebnissen erkannt werden können. Weil ich handle so schnell und so viel, dass ich gar nicht meine Motivation, den Gedanken erkennen kann, der mich zu etwas motiviert hat, etwas zu tun, und daraus dann Zusammenhänge mit den Ergebnissen herstellen. Das ist einfach, ich bin so aktiv, dass ich überhaupt keine Zusammenhänge herstellen kann.
Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de.